Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran.
Weiter geht's mit Der Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin. Gelesen von Stefan Kaminski.
Die Uhr im Saal schlägt Mitternacht. Die Abendtafel der Opritschnina ist aufgehoben. Alles erhebt sich. Mit mächtigem Organ dankt der Alte dem Herrgott für das Mahl. Wir schlagen das Kreuz und verbeugen uns. Dann begeben sich alle zum Ausgang. Das heißt nicht alle. Die Nächsten, oder wie wir sie noch nennen, die Erlesenen, bleiben. Ich gehöre dazu. Das Herz schlägt vor Erwartung im Halse. Wie sehr genieße ich dieses Vorgefühl. Im leer gewordenen Saal, in dem die Dienerschaft hin und her huscht, sind die beiden Flügel sitzen geblieben. Dazu die Hellsten unter den Jüngeren, der hoffnungsvolle Nachwuchs, Achlob, Patyka, Kamol, Yolka, Avila, Abdul, Varjoni und Igla. Wie handverlesen sitzen sie da. Milch und Blut, goldblonde Feuerköpfe. Nun steht der Alte auf und geht aus dem großen Saal in den kleinen hinüber. Wir ihm nach. Erst der rechte Flügel, dann der linke, dann die Jungen. Die Diener schließen hinter uns die Tür. Der Alte geht zum Kamin mit den drei bronzenen Recken, zieht an Ilja Muramjets Streitkeule. Neben dem Kamin öffnet sich in der Wand ein Spalt. Der Alte steigt als Erster dort hinein, wir streng nach Rangordnung hinterdrein. Kaum bin ich drin, weitet mir der Badestubengeruch die Nüstern. Dieser Geruch macht mich schwindelig. Das Blut pocht in den Schläfen wie mit kleinen Silberhämmern. Es geht in die Banja vom Alten. Wir steigen die schummrige Steintreppe hinab, tiefer und immer tiefer. Jeder Schritt dorthin ist ein Geschenk, ist pure Vorfreude. Dabei frage ich mich immer noch, wie der Alte auf die Idee kommt, heute einen Saunaabend zu veranstalten. Die Freuden nehmen kein Ende. Erst der Genuss der goldenen Fischlein. Und nun auch noch das. Gemeinsam schwitzen. Licht flammt auf. Die Tür zur Umkleide ist aufgegangen. Die drei persönlichen Bademeister des Alten begrüßen uns. Ivan, Sufar und Sao. Alle drei alt und erfahren genug, um Vertrauenspersonen zu sein. Dem Charakter nach verschieden. Verschieden Blutes auch. Und jeder packt anders zu. Gemein ist den dreien, dass jeder ein Gebrechen hat. Sufar und Sao sind stumm. Ivan ist taub. Das ist nicht nur für den Alten klüger, sondern auch für sie selbst. Die Bademeister der Opritschniki haben so einen besseren Schlaf und ein längeres Leben. Wir lassen uns nieder, legen die Kleider ab. Die Bademeister helfen ihrem Herrn beim Ausziehen. Währenddessen, um nicht unnötig Zeit zu verlieren, ergreift der Alte das Wort.
Zur Sache. Wer hat was zu berichten?
Die vom linken Flügel legen vor. Worsk und Seri haben den Kämmerern im Schatzhof endlich die unterirdische Kitai Gorod abgeknüpft. Die Baustelle ist jetzt komplett in unserer Hand. Mirchai hat zwei Anzeigen gegen Graf Abaluyev dabei. Buben, das Geld für einen abgekauften Fall. Baldochai hat sich in Amsterdam von Rechts wegen mit der russischen Gemeinde angelegt und schwarze Verschreibungen mitgebracht. Samosja bittet um Geld in seinem persönlichen Schadensfall. Er hat das Auto eines Strelitzen zu Klump gefahren. Ohne ein Wort des Vorwurfs gibt der Alte ihm 500 Rubel in Gold. Wir vom rechten Flügel waren nicht ganz so tüchtig heute. Mokri hat sich mit den Händlern um den Vergnügungspark Adinzowa gezopft. Vorerst ergebnislos. Pasocha war bei der amtlichen Folter einiger krimineller Luftschiffer aktiv zugegen. Schiljet hat die Zeit in der Auswärtigen versessen. Jerocha ist wegen regulärer Gasgeschäfte nach Urengoi geflogen. Pravda hat Sicherheitszonen angelegt und einem Geächteten die Wohnung abgefackelt. Als Einziger habe ich Beute gemacht. Hier Ältester sind 2,5. Die Kaslova hat einen halben Fall abgekauft. Der Alte nimmt das Säckchen entgegen, wägt es in der Hand, bindet es auf, zählt 10 Goldrubel ab und händigt sie mir aus als zustehenden Anteil. Und zieht die Bilanz.
Ein einträglicher Tag.
Es gibt andere im Fahrtenbuch der Opritschnina. Festtage, üppige Tage, heiße Tage, aufwendige, abträgliche und fiese Tage. so nennen wir sie. Die Jungen sitzen dabei und lauschen, hier lernen sie was. Geld und Dokumente verschwinden in dem weißleuchtenden Quadrat im alten Mauerwerk. Derweil ziehen die Bademeister dem Alten die Hosen aus. Der Alte klatscht sich auf die nackten Knie.
Ich habe noch eine Neuigkeit für euch, meine Herren Apritschniki. Graf Urussow ist nackend.
Wir sitzen sprachlos da.
Nanu, wie das?
Bekommt Baldochai als erster den Mund auf.
Halt eben so,
sagt der Alte und kratzt sich die schweren neuen Klöten.
Auf Erlass des Kasudaren aus allen Ämtern entlassen. Konten gesperrt. Aber das ist noch nicht alles.
Der Kommandeur mustert uns mit gespanntem Blick.
Anna Wassiljewna hat die Scheidung von Graf Urussow eingereicht.
Ach, das ist einmal eine Neuigkeit. Die Tochter des Kasudaren. Fick deine Mutter, entfährt es mir. Im nächsten Moment prallt die Faust des Alten von rechts gegen meinen Unterkiefer.
Hitte deine Zunge.
Entschuldige, Ältester. Der Teufel hat mich geritten, das ist mir rausgehabt.
Fick deine! Das kommt dich billiger.
Du weißt doch, dass meine Mutter tot ist, versuche ich Mitleid zu heischen.
Fick sie im Grab!
Ich reibe mir die geprellte Kinnlade und schweige.
Den Ungeist des Fluchens werde ich euch noch austreiben, verlasst euch drauf. Wer seine Lippen mit Mutterflüchen verunziert, wird bei der Apritschnina nicht alt.
Wir sitzen kleinlaut da.
Wo war ich stehen geblieben?
Fragt der Alte.
Ah ja, des Gasudaren Töchterlein soll die Scheidung eingereicht haben. Ich vermute, der Patriarch wird den Teufel tun, darauf einzugehen. Aber der Moskauer Metropolit vielleicht doch.
Vielleicht. Sehr wahrscheinlich sogar. Überhaupt kein Problem. Das Gefühl haben wir alle. Und dann wird Urussow ganz und gar nackend sein. Splitternackend, sozusagen. Wahrlich geschickt, wie unser Gasudar seine Innenpolitik einfädelt. Vom familiären Standpunkt aus hätte er das Schmähgedicht nicht weiter ernst nehmen müssen. Was kann es ihm schon anhaben? Wenn man bedenkt, was Staatsfeinde im Untergrund so zusammenkritzeln. Und es handelt sich ja doch, Schmach hin, Verfehlung her, um seinen Schwiegersohn, den Gemahlen des geliebten Töchterleins. Betrachtet man das Ganze jedoch aus staatsmännischer Sicht, dann ist die Entscheidung genial. Ein Coup. Nicht umsonst spielt der Gasudar am liebsten Schach oder Stockschießen. Er hat seine Kombination viele Züge vorausberechnet, hat im rechten Moment kräftig Schwung geholt und sein Wurfgerät gegen die Seinen geschleudert. Den gar zu protzigen Schwiegersohn aus dem engsten Kreis herausgekickt. Und damit zum einen bewirkt, dass die Liebe des Volkes zu ihm sich verdoppelt und verdreifacht hat, zum zweiten seinen Ängsten eingeschärft, nur ja nicht über die Stränge zu schlagen, zum dritten den Beamten den Rücken gestrafft. Seht her, so muss ein Staatsmann handeln. Und nicht zuletzt auch uns Apritschniki ein Zeichen der Ermunterung gegeben. Es gibt in Russland niemanden, der unantastbar ist. Es kann und darf ihn nicht geben. Und das ist gut so. Die beiden Flügel sitzen sich gegenüber, wiegen die Köpfe und schnalzen mit der Zunge. Tss, 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 Urussow nackend. Nicht zu fassen. Na, geschieht ihm recht. Ist Moskau auf der Nase rumgetanzt, hat sich im Glanz des Gasudaren gesonnt, Staub aufgewirbelt, Leute aufgemischt, drei Rolls-Royce hat er gefahren. Nein, wirklich alles, was recht ist. Drei Rolls-Royce, einen vergoldeten, einen versilberten und einen platinierten.
Und was wird er für dahin fahren?
Fragt Jerocha.
Einen lahmen elektrischen Stuhl,
erwidert Samosja, alles gröhlt.
Und damit nicht genug der Neuigkeiten,
sagt der Alte und erhebt sich im Adamskostüm. Wir horchen auf.
Urussow wird gleich hier sein. Er kommt in die Banja, will mit uns schwitzen und um Beistand flehen.
Wer schon gestanden hat, setzt sich wieder hin. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Urussow kommt zum Alten? Obgleich nüchtern besehen. Wo sollte er auch sonst unterzukriechen versuchen? Jetzt, wo er nackend ist. Aus dem Kreml hat ihn der Gasudar rausgeschmissen. Die Geschäftspartner lassen ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Die Beamten ebenso. Die Kirche wird ihn auch nicht in Schutz nehmen, der Unzucht wegen. Buturlin? Die beiden konnten sich noch nie riechen. Die Gasudarin? wird von der Stieftochter wegen ihres lasterhaften Lebenswandels verachtet und hasst sie dafür, erst recht deren Gatten, selbst wenn er nun schon ein Ex ist. Nach China ist dem Grafen der Weg versperrt, weil Su Shenming ein Freund des Kasudaren ist. Und ohne ihn geht gar nichts. Was bleibt dem Grafen also übrig? Soll er auf seinem Landgut sitzen und warten, bis wir mit unseren Besen anrollen? Drum hat er in seiner Verzweiflung beschlossen, dem Alten die Füße zu küssen. Goldrichtig. Ein Nackenter gehört in die Banja.
So sieht's aus im Freudenhaus,
fasst der Alte zusammen.
Und jetzt wird geschwitzt.
Der Alte geht voran ins Innere der Banja. Wir, nackt allesamt wie Adam im Garten Eden, heften uns an seine Fersen. Die Banja vom Alten macht was her, eine Säulenhalle mit Gewölbedecke, Mosaikfußboden aus gediegenem Marmor, geräumiges Tauchbecken, bequeme Liegestühle. Aus dem Schwitzraum duftet es schon nach Hefe. Der Alte liebt Aufgüsse mit Quas. Und schon kommt sein Kommando.
Rechter Flügel!
In seiner Banja hat der Alte uneingeschränkt das Sagen. Wir streben in die Schwitzkammer. Dort wartet Meister Iwan in Filzkappe und Handschuhen, mit zwei Besen in Händen, einer aus Birken, der andere aus Eichenruten. Und es beginnt der Ringelreigen. Wir strecken uns auf den Bänken aus, der taube Iwan gießt auf und geht sodann ächzend daran, die Aprichniki mit seinen Besen abzubläuen. Zwischendurch gibt er auffällig lauter als seine Schnurren und Possen zum Besten. Ich liege mit geschlossenen Augen da, atme den Dampf, harre ergeben meines Schicksals und muss nicht lange harren. Fitsch, pitsch, zischt es mir brennend über Rücken, Arsch und Beine. Iwan hat eine sagenhafte Ausdauer im Sauna-Scharmützel. Bevor ein Rücken nicht in hellichten Flammen steht, gibt er nicht auf. Doch übertreiben sollte man es damit hier beim Alten auch nicht. Es warten ja noch andere Freuden, bei deren Vorstellung mir selbst hier in der Schwitzkammer ein kalter Schauer durch die Lenden rieselt. Iwan peitscht sich eins und schwadroniert dabei.
Erbsen dreschen, Bohnen brechen, hauen und stechen, Feinde schwächen, Europa trommeln wir den Marsch auf des Opritschlicks blankem Arsch.
Oder
mit Pfefferkraut und Fliegendreck kriegt der Opritschnick hinterm Zunder, den Buckel bohnen wir mit Speck und Europa rutscht ihn runter.
Iwans Sprüche sind alt, er selber ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Inzwischen ist in Europa kaum noch wer, der Russland den Buckel runterrutschen könnte. Geeignete Kandidaten sind jenseits der Westmauer nicht mehr zu finden. Europa, Agenors entführtes Töchterlein, hat den Löffel abgegeben. Dort krauchen nur noch ein paar arabische Cyberpunks durch die Ruinen und denen geht Europa nun wirklich am Arsch vorbei. Eichenlaub raschelt und zischelt über meinem Ohr. Birkenlaub kitzelt die Fußsohlen.
Fertig!
Ich krieche von der Pritsche, um sogleich in Sufars zupackende Hände zu geraten. Jetzt ist er an der Reihe. Packt mich, huckt mich auf wie einen Mehlsack, schleppt mich aus der Kammer und wirft mich ab aus vollem Lauf ins kalte Becken.
Puh, das zieht ein. Beim Alten ist mal wieder alles 1A. Der Dampf brühheiß und das Wasser eisig. Es greift dir an die Knochen. Ein paar Schwimmzüge und ich komme zu mir. Aber Sufar gönnt keine Atempause, zerrt mich hoch, schmeißt mich auf die Pritsche, springt mir auf den Rücken und fängt an, auf mir herumzusteigen, dass die Wirbel knacken. Tatarische Füße gehen auf einem russischen Rücken spazieren. Und zwar geschickt. Nichts geht kaputt dabei. Nichts wird gequetscht. Wie gut, dass unser Gasudar es vermocht hat, all die Völker Russlands unter seinen mächtigen Fittichen zu vereinen. Tataren und Mordwinen und Baschkiren und Juden und Tschetschenen und Inguscheten und Tscherkessen und Tscheremissen und Ewenken und Irkuten und Karelia und Koryaken und Osseten und Tschuwaschen und Kalmücken und Buryaten und Udmurten und die Tschuktschen, diese Unschuldslämmer und noch so viele, viele andere. Sufar schwappt Wasser über mich und reicht mich an Saru weiter.
Und schon sitze ich, liege halb in der Waschbütte, schaue an die hübsch bemalte Decke und lasse mich vom Chinesen waschen. Seine flinken, weichen Hände gleiten über meinen Leib, reiben wohlriechenden Schaum in die Kopfhaut, gießen Duftöle über den Bauch, lassen die Finger über die Schenkel wandern, reiben die Waden. Keiner versteht eine Waschung so vorzunehmen wie der Chinese. Dort wissen sie, mit dem menschlichen Körper umzugehen. Über mir an der Decke ist der Garten Eden dargestellt, mit Vögeln und allerlei Getier, das sämtlich Gottes Stimme hören kann. Der Mensch kommt in diesem Garten nicht vor. Er ist noch nicht erschaffen. Das Paradies zu betrachten und dabei gewaschen zu werden, ist angenehm. Etwas lang Vergessenes regt sich in deiner Seele, unter dem Speck der Zeit. Sao spritzt Wasser auf mich aus einem Lindenholzkübel und hilft mir aufzustehen. Nach so einer chinesischen Waschung ist man rüstig und bereit. Ich gehe zurück in den Hauptraum. Hier finden sich allmählich die wieder ein, die das russisch-tatarisch-chinesische Fließband hinter sich haben. Mit blanken, rosigen Leibern flezen sie in den Stühlen, süffeln nicht-alkoholische Getränke und werfen sich träge Worte zu. Jetzt sind auch Scheliet und Samosja fertig mit Schwitzen. Und Mokri macht seinem Namen alle Ehre. Worsk plumpst ächzend auf seine Liege. Jerocha schnauft dankbar und zufrieden. Chapisch und Bubno schlürfen gierig Quass in sich hinein und erwachen zu neuem Leben. So eine Banja eint doch gewaltig. Hier sind alle gleich. Rechte wie Linke. Alte wie Junge. Pitschnass und zerzaust die goldblonden Schöpfe. Die Zungenlose.
Samosja, sag mal, wo bist du dem Obersten denn reingefahren? In die Seite gerauscht beim Abbiegen von der Ostoschinka. Die Strelitzensocke war zu feige auszusteigen, stell dir vor. Hinterher kamen seine Leute mit dem Quadrat und der gläsernen Hand. Der Schutzmann ist eingeknickt. Ich bin im Guten nicht durchgekommen und mit dem Schläger fuchteln wollte ich nicht.
Brüder, auf der Maroseika hat eine neue Kneipe aufgemacht, das Ambrosia. 12 Sorten Kissel, Wodka an Lindenblütenknospen, Kaninchen mit Nudeln und hübsche Sängerinnen haben sie auch.
Schon gehört, zur Butterwoche will der Gassudar unsere Spitzensportler beschenken. Die Gewichtheber kriegen jeder einen wasserstoffbetriebenen Merin. Die Stockschützen ein fettärschiges Motorrad und die Bogenschützinnen einen lebend gebärenden Pelzmantel.
Jedenfalls die Schweine hatten zugesperrt. Einen Knallfrosch zu benutzen, hatte unser Ältester verboten. Das Haus stand nicht auf der Abschussliste. Gas und Kaltstrahl durften auch nicht sein. Also sind wir auf die alte Tour rein, von der drunterliegenden Wohnung aus. Guten Tag, tut uns leid, über Ihnen sitzt der Feind. Wir haben Sie im Namen des Staates um Verständnis gebeten, die Ihre Koffer und die Ikonen gepackt und raus, wie ein Feuerchen gemacht, die Bande von unten angebohrt und ausgeräuchert. Gehofft hatten wir, dass sie aufsperren, aber nein, die sind aus dem Fenster. Der Alte hat sich die Niere am Zaun aufgespießt. Der Jüngere hat mit dem Beinbruch überlebt und seine Aussagen gemacht.
Was die Jelagina war, Avdotja Petrovna,
die hat mit ihrem Riesenarsch Kloschüsseln zu Bruch gesessen, so wahr ich hier stehe. Jerocha, Jerocha.
Hä?
Wo ist mein Eierkocher?
Blöd, Mann. Steck du lieber deine weg, die schleifen über den Fußboden. Sag mal, Bubi, stimmt es, dass graue Einkünfte neuerdings in der Handelskammer die Runde drehen und von den Amtsleuten runtergeschnippelt werden?
Nicht doch. Über die gehen bloß die Zuschläge. Was grau ist, wird wie üblich von Untersekretären getätigt. Die haben wir unter Kontrolle.
Feind bleibt Feind. Den kriegst du nicht mit dem Schürhaken aus den Ritzen gekratzt.
Wart's ab, Achlob, bis der Herbst kommt. Dann kriegen wir sie alle.
Hey, Kleiner, wo hast du dich denn stechen lassen?
Im Nebukadnezar.
Hübsch. In Sonderheit die Drachen da unten. Ich wollte rund ums Gewölle eine Herde wilder Pferde hinhaben, aber der Stecher hat sich gesträubt. Das stört die künstlerische Balance, meint er.
Da hat er recht, Bruder. Bei dem Gestrüpp, wenn man das machte, gäb's blöde Zwischenräume. Da täten besser zwei Köpfe drüber passen. Wie wär's mit Zwiertow und Silbermann?
Hat sich schon mal einer totgelacht.
Die neue Kaslow schlägt härter durch als die Double Eagle, geht durch zwei Ziegel dickes Mauerwerk und hat noch Wirkung beim Austritt. Bei der alten war bei anderthalb Sense. Dafür hat unsere einen fetteren Rückstoß.
Umso besser. Das trainiert die rechte Hand.
Würdest du Bruder Mokri mir einen Schluck Kwas reichen?
Schluck in Gottes Namen, Bruder Patika.
Freikauf, Freikauf, immer die Leier. Was zum Teufel soll ich da bohren? Du kriegst da eh keinen Fuß in die Tür, höchstens ein Loch in den Pelz.
Weh und ach, Bruder Jerocha liebt mich nicht.
Ich hau dir gleich einen aufs Auge, du Grabscher.
Habt ihr gehört, warum unser Gassodar Rohr Nummer 3 dicht gemacht hat? Weil die Knallköpfe im Westen mal wieder keinen Chateau Lafitte an den Hof geliefert haben. Nicht mal einen halben Waggon pro Jahr kriegen die auf die Reihe.
Wer trinkt denn dort auch noch Wein? Die Cyberpunks trinken doch alle Kefir.
Der Alte ist wie immer als letzter schwitzen gegangen. Die Bademeister lassen seinen kräftigen Körper durch ihre Hände gehen, dann bringen sie ihn. Wir greifen unserem Alten unter die Arme. Wünsche wohl geschwitzt zu haben, Ältester. Bis ins Mark.
Besser wär's bis in die Markise.
Wohlbekomm's!
Der Kreislauf freut sich.
Der Körper des Alten glüht vor Hitze.
Oh, heilige Mutter Gottes,
stöhnt er.
Her mit dem Quas.
Von allen Seiten recken sich dem geliebten Anführer die silbernen Becher entgegen.
Trinkvater!
Trinkvater! Der verhangene Blick des Alten wandert von einem zum anderen. Er trifft die Wahl.
Worsk.
Worsk reicht dem Alten seinen Becher. Klar, heute sind die Linken in der Vorhand. Verdientermaßen. Sie haben Kasse gemacht. Der Alte leert den Becher Honigquas, japst nach Luft, rülpst. Wieder macht sein Blick die Runde. Wir stehen still. Der Alte wartet noch einen Moment, kneift ein Auge zu. Und spricht es aus. Das lang Ersehnte.
Piep, piep, piep.
Das Licht geht aus. Im nächsten Moment schiebt sich aus der Marmorwand eine leuchtende Hand voller Pillen. Und wie zum heiligen Abendmahl nach vollzogener Beichte stehen wir demütig vor der lichten Handschlange. Einer nach dem anderen tritt vor sie hin, empfängt seine Pille, legt sie sich unter die Zunge, tritt zurück. Jetzt bin ich an der Reihe. Nehme die Pille entgegen, die äußerlich ganz unscheinbar ist. Ich stecke sie in den Mund. Und schon beginnen die Finger zu zittern. Schon werden die Knie weich. Das Herz, es schlägt wie ein fleißiger Hammer. Und das Blut klopft in den Schläfen wie die Apritschniki gegen das Tor des Bojaren. Meine Zunge umschließt die bebende Pille, wie eine Wolke den Tempel auf des Hügels Mitte umhüllt. Die Pille zergeht, schmilzt süß an der Zungenwurzel, im Speichelfluss, der sie so mächtig umspült wie der Jordanstrom zur Frühlingsschmelze. Das Herz, es pocht, der Atem überschlägt sich, die Fingerspitzen werden kalt, die Augen sehen schärfer im Dämmerlicht. Und endlich geschieht es. Das Blut stößt ins Gemächt. Ich senke den Blick, gewahre die Schwellung. Da steht es auf, mein Gerät, das jüngst sanierte. 2 Knorpelimplantate, Hyperglasfieberspitze, Reliefüberzug, Fleischmuskulatur mit beweglicher Tätowierung. Hebt sich gleich wie der Rüssel eines sibirischen Mammuts. Und unter dem gewaltig erstehenden Gemächt beginnen die massigen Klöten in purpurnem Licht zu erglühen. Nicht nur bei mir. Das Leuchten stellt sich ein bei allen, die der Gabe der Strahlenhand teilhaftig geworden. Sie leuchten wie die Glühwürmchen in den Stubben zur Sommersonnenwende. Die Klöten der Apritschniki geben Licht. Bei jedem leuchten sie anders, auf eigene Art. Beim rechten Flügel zwischen Scharlach und Purpurrot, beim linken zwischen Hellblau und Violett, bei den Jungen in allen möglichen Grüntönen. Die Klöten unseres Alten wiederum erstrahlen in einem ganz besonderen, einzigartigen Licht. Goldgelb sind die seinen. In alledem liegt die gewaltige Kraft der Bruderschaft, die den Namen Apritschnina trägt, verborgen. Chinesische Ärzte, kunstfertige Meister ihres Fachs haben uns neue Testikel eingesetzt, auf das von ihnen, den Mannesliebe Begehrenden, ein Licht ausgehe. Die Kraft hierzu erwächst ihnen aus dem aufstrebenden Gemächt, und solange dieses Licht am Leuchten ist, sind wir, die Apritschniki, am Leben. Wir sinken in brüderliche Umarmung. Kräftige Arme umschlingen kräftige Leiber. Wir küssen einander auf den Mund, küssen uns schweigend, männlich, ohne weibische Zärtlichkeit. Das Küssen entfacht in uns die Leidenschaft. Küssend heißen wir einander willkommen. Geschäftig eilen die Bademeister mit Tonkrügen voll China-Balsam zwischen uns einher. Stumm, schattengleich. Bei ihnen leuchtet ja nichts. Wir greifen den zähen, würzigen Schmand mit der hohlen Hand, schmieren ihn uns auf das Gemächt.
Dran und drauf!
Brüllt der Alte.
Dran und drauf!
Geben wir zurück. Der Alte macht den Anfang, steht auf, zieht Wosk zu sich heran. Dieser setzt sein Gemächt an des Alten Spundloch, schiebt es hinein. Der Alte ächzt vor Vergnügen, fletscht in der Dunkelheit das weiße Gebiss. Wosk wird von Scheliet umarmt und bekommt sein gesalbtes Horn eingepflanzt. Ein Grunzen aus Wosks tiefem Innern ist die Antwort. Scheliet wird von Seri bedient. Seri von Samosia, Samosia von Baldochai, Baldochai von Mokri, Mokri von Nitschai. Und nun ist es an mir, meinen klebrigen Pfahl in Nitschai einzurammen. Meine linke Hand umfasst den linksflügeligen Bruder, während ich mit der rechten das Gemächt auf Nitschais Kimme dirigiere. Sein Spundloch ist weit. Ich treibe ihm das Gemächt so tief hinein, dass meine Schenkel gegen seine roten Nüsse klatschen. Nitschai tut keinen Mucks. Er ist es gewohnt als alter Apritschnik. Ich greife ihn fester, ziehe ihn so eng an mich, dass meine Bartstoppeln ihn kitzeln. Hinter mir nimmt Buben schon Maß. Ich spüre seinen bebenden Kolben an meiner Kimme. Er ist so massiv, dass ohne Nachdruck nichts zu machen ist. Buben stößelt, treibt sein dickköpfiges Ding Stück für Stück in mich hinein. Bis ans Gedärm reicht das Gerät, treibt ein tiefes Stöhnen aus mir hervor. Ich stöhne in Nitschais Ohr. Buben ächzt an meinem, hält mich mit strammen Armen umfangen. Ich kann den, der bei ihm einfährt, nicht sehen. Dem Ächzen nach muss es ein mächtiges Teil sein. Geringere sind unter uns ja auch gar nicht zu finden. Allen haben die Chinesen das Gemächt aufgezäumt, umgebaut, befestigt. Groß genug, um einander zu erquicken. Groß genug auch, um Russlands Feinde damit zu strafen. Allmählich verknüpft und verkeilt sich die Moskauer Apritschnina zur berühmten Kette. Vielstimmiges Grunzen und Ächzen hinter meinem Rücken. Die Regel der Bruderschaft besagt, dass linker und rechter Flügel abwechselnd einfädeln und erst dann die Jungfüchse andocken. So ist es beim alten Sitte. Und das ist gut so. An der Art, wie gebrüllt und gehechelt wird, ersehe ich, dass die Jugend ins Geschehen eingegriffen hat.
Nur keine Scheu, Grünschnäbel,
ermuntert sie der Alte. Die Jungs strengen sich an, stemmen einander die engen Tuben auf. Die Schattenbademeister gehen zur Hand, korrigieren hier etwas, helfen da ein bisschen nach. Ein Aufbrüllen des Vorletzten, ein Ächzen des Letzten. Und die Kette ist komplett, hat Gestalt angenommen. Wir hören auf zu zappeln.
Dran und drauf!
Brüllt der Alte.
Dann und drauf, dann und drauf!
Kommt donnernd die Antwort. Der Alte hat einen ersten Schritt getan. Und wir alle rücken ihm den Kopf der Raupe nach. Es geht in Richtung Wasserbecken, das groß genug für alle ist und sich nun mit warmem Wasser füllt, anstelle von kaltem.
Dran und drauf! Dran und drauf!
Brüllen wir in inniger Umarmung und bewegen uns im Passgang vorwärts. So folgen wir dem Alten Schritt um Schritt, Tritt um Tritt im Tausendfüßlerschritt. Dabei leuchten unsere Klöten und die Kolben in den Spundlöchern beben.
Dran und drauf! Dran und drauf!
Wir betreten das Becken. Das Wasser sprudelt um uns herum. Der Alte versinkt darin erst bis zu den Klöten, dann bis zur Hüfte, dann bis zur Brust. Die Raupe marschiert ins Becken, nimmt Aufstellung. Nun ist es an der Zeit zu schweigen. Die Armmuskeln sind angespannt. Der Atem der Jungen geht schnaufend. Dumpfes Gurgeln, leises Ächzen. Es schlägt die Stunde süßer Fron. Da einer den anderen zu buttern hat. Und so geschieht es. Bis das Wasser um uns in Bewegung kommt, Wogen schlägt, über den Beckenrand flutet, bis zuletzt das lang ersehnte Beben durch die Kette rollt.
Und rollt!
Das Gewölbe dröhnt und vibriert. Im Becken ein Seebeben der Stärke 9. Ich brülle Nitschai ins Ohr und Buben mir. Lieber Gott, lass uns unsterblich sein. Es ist unbeschreiblich, wie das Göttliche nun einmal ist. In geradezu paradiesischer Seligkeit ruhen die Apritschniki nach der Kopulation auf ihren gepolsterten Liegestühlen. Das Licht ist wieder angegangen. Auf dem Boden stehen Kübel mit Sekt, Fichtennadelduft, Rachmaninows Konzert für Klavier und Orchester Nummer 2. Unser Alter mag es, nach dem Kopulieren russische Klassik zu hören. Wir liegen entspannt. Die Lichter in den Klöten erlöschen. Wir trinken schweigend, atemschöpfend. Das mit der Kette war wirklich eine gescheite Idee vom Alten. Vorher haben wir uns immer paarweise zusammengetan, wodurch ein gefährlicher Keim der Zersetzung in die Apritschnina getragen wurde. Jetzt ist paarweisen Vergnügungen ein für allemal ein Riegel vorgeschoben. So wie wir unsere Arbeit gemeinsam voranbringen, so frönen wir gemeinsam der Lust. Die Pillen helfen uns dabei. Und das Schlaue daran ist, dass die jungen Apritschniki stets am Ende der Kette rammeln. Schlau aus zweierlei Gründen. Erstens erlangen die jungen Männer auf diese Weise automatisch ihren Platz in unserer Hierarchie. Und zweitens sind so, indem der Samenfluss vom Ende der Kette zur Spitze hin erfolgt, der ewige Kreislauf des Lebens und die fortwährende Erneuerung sehr schön symbolisiert. Die Jungen erweisen den Alten ihren Respekt und führen ihnen zugleich Nährstoffe zu. Darauf bauen wir, und das ist gut so. Sekt aus Sichuan zu süffeln und zu spüren, wie der gesunde Apritschnik-Samen von den Mastdarmwänden aufgesogen wird. Das ist himmlisch. Gesundheit ist in unserem gefahrvollen Leben ein hohes Gut. Ich für meinen Teil kümmere mich darum. Gehe zweimal pro Woche zum Stockschießen, außerdem schwimmen, trinke Ahornsaft mit Wald-Erdbeermark, esse gekeimte Farnsamen und achte auf richtiges Atmen. Auch die anderen Apritschniki ertüchtigen ihren Körper. Dem Alten wird von oben gemeldet, Graf Urussow sei erschienen. Die Bademeister teilen Laken aus. Wir verhüllen die erloschene Scham und strecken uns wieder aus. Dann erscheint der Graf in der Tür zur Umkleide. Das Laken drapiert wie eine römische Toga. Der Graf ist weißhäutig, untersetzt, jedoch mit dünnen Beinen. Großer Kopf auf kurzem Hals, wie immer mit mürrischer Miene. Doch etwas an dem bekannten Gesicht ist neu, und es hat sich bereits eingegraben. Wir blicken ihm stumm entgegen, als wäre er ein Gespenst. Bisher hatte man den Mann nur im Frack oder aber im golddurchwirkten Kaftan zu sehen bekommen.
Heil euch, ihr Herren Apritschniki,
versetzt der Graf mit tonloser Stimme.
Heil dir, Herr Graf.
Heil, Herr Graf.
Antworten wir nachlässig und durcheinander. Der Alte auf seiner Liege thronend antwortet gar nicht. Des Grafen unfrohe Augen brauchen eine Weile, ehe sie ihn finden.
Guten Tag, Boris Borisowitsch,
spricht der Graf und knickt in den Hüften ein. Uns sacken die Kinnladen nach unten. Das ist ein starkes Stück. Graf Urussow, der ach so allmächtige, unnahbare, macht vor unserem Alten einen Bückling. Da fallen einem doch gleich die alten Römer ein. Sic transit gloria mundi.
Sei gegrüßt, Graf, sagt der Alte und hat es nicht eilig, sich zu erheben. Erwidert die Verbeugung, legt die Hände vorm Bauch übereinander und schaut den Grafen schweigend an. Er überragt ihn um Kopfeslänge.
Ich dachte, ich besuche dich mal,
bricht Urussow das Schweigen.
Ich störe doch nicht.
Gäste sind immer willkommen, spricht der Alte. Dampf ist auch noch da.
Nein, ich bin kein großer Saunagänger. Ich hätte nur dringend etwas mit dir zu bereden. Die Sache duldet keinen Aufschub. Könnten wir vielleicht unter vier Augen...
Nicht doch, Graf. Vor meinen Apritschniki habe ich keine Geheimnisse,
erwidert der Alte und gibt den Bademeistern ein Zeichen.
Ein Gläschen Sekt.
Der Graf schiebt finster die Unterlippe nach vorn und äugt wie ein Wolf zu uns herüber. Er ist ja auch einer. Ein Gehetzter. Sau serviert. Der Alte nimmt das schlanke Glas und leert es in einem Zug, stellt es zurück aufs Tablett und atmet geräuschvoll aus, wischt sich den Schnauzbart. Urussow nippt an seinem, als wäre es der Schierlingsbecher.
Wir hören, mein lieber Andrei Wladimirowitsch.
versetzt der Alte mit mächtiger Stimme und sinkt zurück in seinen Liegestuhl.
Aber lass dich nieder, nur keine Umstände.
Der Graf setzt sich seitlich auf den Rand eines Stuhls, verschränkt die Hände.
Du bist über meine Situation im Bilde, Borissowitsch.
Das bin ich.
Ich bin geächtet.
Soll vorkommen,
nickt der Alte.
Auf wie lange Zeit vermag ich einstweilen nicht zu sagen, wobei ich hoffe, dass der Gasudar mir früher oder später verzeihen wird.
Unser Gasudar ist gnädig,
sagt der Alte und nickt noch einmal.
Er hätte einen Vorschlag zu machen. Meine Konten sind auf Geheiß des Gasudaren eingefroren. Sämtlicher Besitz in Handel und Gewerbe ist beschlagnahmt. Aber mein Privateigentum hat der Gasudar mir gelassen.
Da kannst du von Glück reden,
sagt der Alte und rülpst sich die chinesische Kohlensäure aus dem Leib. Der Graf schaut auf seine gepflegten Fingernägel, dreht am Brillant-Igelring, lässt einen Moment verstreichen. Dann spricht er weiter.
Ich besitze ein Landgut in der Nähe von Moskau, eines im Bezirk Perjaslawl und eines in Divnagorje bei Woronisch. Außerdem noch das Haus auf der Pjatnitskaja, das du ja kennst.
Wohl wahr,
seufzt der Alte.
Ja, also dieses Haus würde ich der Apritschnina übereignen, Boris Borissowitsch.
Stille. Der Alte schweigt. Urusow sagt auch nichts mehr. Uns übrigen hat es genauso die Sprache verschlagen. Sau mit der angebrochenen Flasche Sichuan-Sekt steht wie eine Salzsäule. Urusows Haus auf der Pjatnitskaja. Haus ist ein höchst unpassender Ausdruck dafür. Es ist ein Palast mit Säulen aus gebändertem Marmor, Vasen und Skulpturen auf dem Dach, durchbrochenen Gittern, Zerberussen mit Hellebarden, steinernen Löwen. Im Innern bin ich nie gewesen, doch darf man vermuten, dass der Luxus dort noch größer ist als an der Fassade. Im Empfangszimmer habe Urusow einen gläsernen Fußboden, heißt es, mit einem Haifischbecken darunter. Die Haie getigert, mit einem Wort raffiniert.
Das Haus auf der Pjatnitskaja, so, so,
sagt der Alte und verengt die Augen zu einem Spalt.
Wie kommen wir zu einem solch großzügigen Geschenk?
Es ist kein Geschenk. Ich verstehe uns als Geschäftspartner. Ihr kriegt mein Haus und ich genieße euren Schutz. Wenn der Bannfluch eines Tages aufgehoben ist, werde ich mich noch erkenntlicher zeigen, ohne zu knausern.
Ein ernstzunehmender Vorschlag,
sagt der Alte, die Augen immer noch zusammengekniffen.
Er wäre zu diskutieren. Wer möchte etwas dazu sagen?
Fragt er mit einem Blick zu uns in die Runde. Der erfahrene Wosk hebt die Hand.
Nein, zuerst würde ich gerne die Jüngeren hören,
sagt der Alte und schaut sich um.
Was haltet ihr davon?
Es meldet sich der zungenfertige Patika.
Wenn ihr erlaubt, Ältester.
Sprich, Patika. Mit Verlaub, ich meine, es ziemt sich für uns nicht, einem toten Mann Schutz zu gewähren. Denn einem toten Mann kann es egal sein, ob er beschützt wird oder nicht. Er braucht keinen Schutz, er braucht einen Deckel auf den Sarg.
Eine schwere Stille hängt im Raum. Grabesstille. Das Gesicht des Grafen verfärbt sich grün. Der Alte gibt einen schmatzenden Laut von sich.
Da hast du es, Graf. Und bedenke, so spricht die Jugend von heute. Was erst eingefleischte Apritschniki von deinem Vorschlag halten, kannst du dir vielleicht denken?
Der Graf leckt sich über die fahl gewordenen Lippen.
Hör zu, Boris. Du und ich, wir sind keine Kinder mehr. Toter Mann und Deckel auf den Sack, was soll das Gerede? Ich habe den Zorn des Gasudaren auf mich gezogen, gut. Aber das wird nicht ewig so sein. Der Gasudar weiß doch genau, wie viel ich für Russland getan habe. Lass ein Jahr vergehen und er wird mir vergeben. Und ihr habt einen guten Schnitt gemacht.
Der Alte runzelt die Stirn.
Du meinst, er wird dir vergeben?
Da bin ich mir sicher.
Und ihr, Apritschniki, wie seht ihr das? Wird der Gasudar dem Grafen vergeben oder nicht?
Niemals!
Antworten wir im Chor. Der Alte hebt die kräftigen Hände.
Wie du siehst, Graf,
Jetzt pass mal auf!
Der Graf ist aufgesprungen.
Schluss mit der Afferei. Mir ist nicht nach Scherzen zumut. Ich habe fast alles verloren, aber bei Gott, eines Tages werde ich alles wiederkriegen, alles.
Seufzend steht der Alte auf. Iwan stützt ihn.
Du bist mir ein rechter Hiob, Graf. Eines Tages werde ich alles wiederkriegen. Nichts kriegst du wieder. Und weißt du warum? Weil du deine privaten Gelüste über das Wohl des Staates gestellt hast. Darum.
Hüte deine Zunge, Paris.
Ich denke nicht daran,
sagt der Alte und tritt nahe vor den Grafen.
Was glaubst du, weswegen der Gasudar dir zürnt? Weil du am liebsten fickst, wenn es brennt? Weil du seine Tochter mit Schande bedeckst? Nein, nicht deswegen. Du hast Staatsvermögen angesteckt und ruiniert, hast also eine Handlung wider den Staat begangen und wider den obersten Staatsherrn, den Gasudarn.
Das Haus gehört der Babrinskaja selbst. Was hat der Gasudar damit zu schaffen?
Er hat damit zu schaffen, Schwachkopf, dass wir alle Kinder des Gasudarn sind. Und all unser Hab und Gut gehört ihm. Das ganze Land ist seines. Wusstest du das etwa nicht? Du scheinst nicht viel gelernt zu haben in deinem Leben, Andrei Wladimirowitsch. Du warst des Gasudarn Schwiegersohn und jetzt bist du ein Meuterer. Und nicht bloß das. Du bist ein Schwein. Ein stinkendes Aas.
In den Augen des Grafen entflammt die kalte Wut.
Wie bitte? Was sagst du, Drecksackter?
Der Alte steckt zwei Finger in den Mund und stößt einen gellenden Pfiff aus. Wie auf Kommando stürzen sich mehrere junge Männer auf den Grafen, halten ihn fest.
Ins Becken mit ihm,
befiehlt der Alte. Die Apritschniki reißen dem Grafen das Laken vom Leib und schleudern ihn ins Becken. Als der Graf wieder auftaucht, spuckt er Wasser.
Ich will eine Antwort haben, ihr Hunde,
brüllt er.
Eine ordentliche Antwort.
Im nächsten Moment blitzen Messer in den Händen der Jungen. Nanu, mir geht ein Licht auf. Ist der Graf geliefert, zum Abstich freigegeben? Aber wieso weiß ich nichts davon? Die jungen Männer mit ihren Messern stellen sich am Beckenrand auf.
Dran und drauf!
Brüllt der Alte.
Dran und drauf! Dran und drauf!
Brüllen die Jungen.
Dran und drauf! Dran und drauf!
Fallen wir übrigen ein.
Tod den Feinden Russlands!
Tönt des Alten Ruf.
Tod! Tod! Tod!
Skandieren wir. Der Graf schwimmt zum Beckenrand, greift nach der marmornen Einfassung. Doch auf der anderen Seite hat Kamol schon ausgeholt. Wie ein Blitz fliegt das Messer, bohrt sich in des Grafen Krummrücken bis ans Heft. Dem wutentbrannten Mann entfährt ein gellender Schrei. Als nächster schwingt Achlob den Arm. Das Messer fliegt, dringt knapp neben dem ersten ein. Nun werfen auch Jolka und Avila ihre Messer. Auch sie haben genau gezielt, treffen den nackenden Grafen in den Rücken. Der immer noch schnaubt vor Wut, so gar nicht einverstanden ist mit alledem. Wie viel Gift und Groll sich da angesammelt hat in diesem Stinktier. Eines nach dem anderen fliegen die Messer der jungen Schar, und alle finden sie ihr Ziel. Das Messerwerfen scheinen die Jungen ordentlich geübt zu haben. Wir von der alten Garde ziehen den Nahkampf vor. Der Graf hat aufgehört zu schnauben, röchelt bloß noch, treibt im Wasser wie eine Seemine.
Alles wiederkriegen, dass ich nicht lache.
Der Alte grient, nimmt ein Glas vom Tablett und trinkt. Durch den Körper des Grafen gehen die letzten Zuckungen. Dann rührt er sich nicht mehr. Leben ist Schicksal.
Rauf mit ihm,
befiehlt der Alte den Bademeistern.
Und Wasser wechseln.
Die Bademeister zerren Urusovs Leiche aus dem Becken, nehmen ihm das Halskettchen mit dem goldenen Kreuz ab und den berühmten Igelring, reichen beides dem Alten. Spielerisch lässt der Alte auf seinem Handteller tanzen, was von dem einst so mächtigen Grafen übrig ist.
Tja, so schnell kann's gehen.
Die Leiche wird hinausgetragen. Der Alte gibt Svirit das goldene Kreuz.
Das gibst du morgen in der Kirche ab,
trägt er ihm auf. Den Ring steckt er sich an den kleinen Finger.
Schwitzbad beendet.
Raus hier. Alles nach oben. Die Standuhr hat 2:30 geschlagen. Wir sitzen im gekachelten Gesellschaftszimmer. Nur noch 5 Mann hat der Alte zur Nachmitternachtsrunde geladen. Patirka, Wursk, Baldochai, Jerocha und mich. Nach dem Killen hat es unseren Alten nach ein bisschen Koks zum Wodka gelistet. Wir sitzen rund um den Tisch aus rotem Granit. Auf ihm ein Teller mit weißen Linien, eine Kerze und eine Karaffe Wodka. Jerocha erhitzt den Teller über der Flamme, trocknet den Koks so ein bisschen von unten an. Der Alte ist schon gut drauf. Und wenn er richtig gut drauf ist, hält er uns hochtrabende Reden. Davon hat unser liebes Alterchen 3 auf Lager. Einer auf den Gasudaren, einer auf seine verstorbene Mama und einer auf den christlichen Glauben. Heute ist der Glauben dran.
Wahrscheinlich fragt ihr euch, meine lieben, teuren Töffel, wozu haben wir eigentlich diese Mauer gebaut? Wozu haben wir uns eingemauert? Wozu die Reisepässe verbrannt? Wozu die Ständeordnung wieder eingeführt? Wozu die schlauen Maschinen auf kyrillische Buchstaben umgemodelt? Nur um einen guten Schnitt zu machen? Nur um Ordnung zu schaffen? Nur um unsere Ruhe zu haben? Aus Liebe zur Tradition? Damit die alten Benimmbücher wieder greifen, um was Großes, Schönes aufzubauen? Für anständige Häuser? Safian-Lederstiefel, mit denen sich alles schön feststampfen und niedertrampeln lässt. Für alles, was treu, redlich und gediegen ist, auf das es bei uns seinen Platz hat, ja. Für die Macht des Staates, auf das er sei wie... Ja, nun wie... eine Säule aus Tamarindenholz, die in den Himmel reicht, auf das er das Firmament trage mitsamt den Sternen allen. Halleluja! Man glaubt es kaum. Auf dass die Sterne funkeln, ihr Schniefnasen, ihr ausgestopften Wölfe. Auf dass der Mond scheint. Auf dass euch ein warmer Wind in den Arsch bläst, immer schön rein. Und bloß nicht wieder raus. Heiser, tralala. Damit es der Arsch in den Samthosen schön warm hat. Und der Kopf unter der Zobelfellmütze schön gemütlich, nicht wahr? Damit ihr Schniefnasenwölfe es einfach habt. Nicht nach der Lüge leben müsst, wie es mal geheißen hat. Euch im Rudel bewegt, schön zügig, schön Kopf an Kopf, heilige Mutter, immer der Nase nach, den Leitwölfen gehorchend, das Korn einbringend zur rechten Zeit, den Bruder durchfütternd, Frau und Kinder liebend, nicht wahr? Nicht wahr?
Der Alte hält inne, zieht sich eine gute Prise vom weißen Koks ins Nasenloch, kippt einen Wodka hinterher. Wir tun es ihm nach.
Ja, nun, meine lieben Töffel, damit ihr es wisst, nicht dafür haben wir das alles gemacht. Nicht dafür, sondern um den Glauben Christi hochheilig und unbefleckt zu halten, nicht wahr? Denn einzig wir, die Rechtgläubigen, haben die Kirche als den Leib Christi auf Erden reingehalten. Die alleinige, alleinige, heilige, apostolische, unfehlbare Kirche. Nicht wahr? Denn nach dem 2. Konzil von Nicäa preisen einzig wir noch den Herrn auf die rechte Art. Die Rechtgläubige und das Recht, den Herrn auf rechte Art zu preisen, kann uns keiner nehmen. Nicht wahr? Denn wir sind nicht abgerückt von der Alleinheit, von den heiligen Ikonen, von der Gottesgebärerin, vom Glauben der Väter, von der ursprünglichen Dreifaltigkeit, dem Heilig Geist, dem Herrn, dem Lebendigmacher, der ausgeht vom Vater, der angebetet und verherrlicht wird mit dem Vater und dem Sohn, der gesprochen hat durch die Propheten, nicht wahr? Denn wir haben alles Gottlose von uns gewiesen. Manichäismus und Monotheletismus und Monophysitismus, nicht wahr? Denn wem die Kirche nicht Mutter ist, dem kann der liebe Gott auch nicht Vater sein, nicht wahr? Denn Gott geht seiner Natur nach über jeglichen Verstand, nicht wahr?
denn alle frommen, rechtgläubigen Männer sind Nachkommen von Peter dem Großen, nicht wahr? Denn Fegefeuer ist nicht nur Himmel und Hölle, nicht wahr? Denn der Mensch ist zum Sterben geboren, also sündigt er, nicht wahr? Denn Gott ist das Licht, nicht wahr? Denn der Erlöser kam herab als Mensch, damit wir Wolfschniefnasen miteinander zu Göttern werden, nicht wahr? Und eben darum hat unser Gasudar die große Mauer gebaut, um uns zu scheiden von Unflat und Unglauben, von den elenden Cyberpunks, den Sodomiten und Katholiken und Melancholiken und Buddhisten und Sadisten und Satanisten und Marxisten und Mega-Onanisten und Faschisten und Pluralisten und Atheisten, den allen. Denn der Glaube, ihr Wolfschniefnasen, ist kein Portemonnaie, kein Plüschkaftan, kein Eichenholzknüttel. Was ist der Glaube also dann? Der Glaube, meine Töffellöffel, ist ein Brunnen, ein Quell reinen Wassers, so klar und rein und still und unscheinbar und kräftig und reichlich wie sonst gar nichts. Habt ihr verstanden? Oder muss ich das Ganze nochmal sagen? Antworten wir so wie üblich. Ja, wenn ihr verstanden habt, dann ist ja gut. Der Alte bekreuzigt sich. Wir bekreuzigen uns. Koksen, trinken, aufatmen. Auf einmal aber lässt die Rocha ein beleidigtes Schnauben hören.
Was hast du?
Spricht der Alte ihn an.
Nimm's mir nicht krumm, Ältester, wenn ich dir ein Widerwort gebe.
Nur zu.
Ich finde es schnöde.
Was findest du schnöde, Bruder Jerocha?
Dass du dir den Schmarotzerring so einfach an den Finger gesteckt hast.
Jerocha spricht unverblümt. Der Alte guckt ihn scharf an. Dann ruft er laut.
Trafim!
Der Diener des Alten erscheint.
Was wünschen der Herr?
Die Axt.
Zur Befehl.
Wir sitzen da und gucken uns an. Der Alte guckt auch und gibt sich Mühe, nicht zu grienen. Trafim kommt mit der Axt. Der Alte nimmt den Igelring vom kleinen Finger und legt ihn auf die granitene Tischplatte. Mach! Das knappe Wort reicht, das der getreue Trafim kapiert. Er holt aus und haut die Axt mit der stumpfen Seite auf den Ring. Die Diamantensplitter fliegen nach allen Seiten.
So ist's gut,
lacht der Alte. Wir lachen mit. Das sieht unserem Alten ähnlich. Dafür lieben und behüten wir ihn. Dafür halten wir ihm die Treue. Er pustet den Diamantstaub vom Tisch.
Was sperrt ihr das Maul auf? Linien ziehen!
Patika übernimmt es, den Koks zu portionieren. Mir liegt die Frage auf der Zunge, wieso es die Jungen waren, die sich den Grafen vorgenommen haben, und wir, die alte Garde, wussten von nichts. Haben wir nicht mehr das volle Vertrauen? Sind wir abgemeldet? Aber ich halte mich zurück. Die Sache ist noch zu frisch, um daran zu rühren. Irgendwann hinterher werde ich beim Alten einmal vorstellig werden, deswegen. Nun hat auch Baldochai eine Frage.
Sag mal, Ältester, wer hat nun eigentlich dieses Spottgedicht verzapft?
Der Reimeschmied Filka.
Filka? Wer ist das denn?
Ein begabter Bursche. Wird in Zukunft für uns arbeiten, sagt der Alte, beugt sich nach vorn und schnupft durch sein Elfenbeinröhrchen eine Linie.
Ja, er hat auch schon was Hübsches auf den Gasudaren geschrieben. Wollt ihr's hören? Klingle mal an bei ihm, Trafim.
Trafim wählt die Nummer. Nach kurzer Zeit erscheint vor uns ein verschlafenes, erschrockenes Brillengesicht.
Pennst du schon?
Fragt der Alte, nachdem er sein Gläschen gekippt hat.
Oh, wo denken Sie hin, Boris Borisowitsch?
Brummelt der Reimeschmied.
Na, dann trag uns doch mal deine Widmung an den Gasudaren vor.
Der Dichter rückt die Brille zurecht, räuspert sich und deklamiert ausdrucksvoll.
Mit uns, doch größerem Vorbehalten, wohnt hinter Mauern
fensterlos? Ein Mensch und doch kein Mensch. Ein Walten. Eine Bestimmung, erdengroß. Was vor ihm man zu tun versäumte, durch ihn allein ward es gesühnt. Er ist, was nur den Kühnsten träumte, was keiner sich zu sein erkühnt. Doch ist er dabei Mensch geblieben. Und wenn sein Schuss vom Ansitz knallt, wo man den Wolf ihm zugetrieben, das letzte Wort behält der Wald.
Na, hat er doch gut hingekriegt, der Hundesohn, oder nicht? Ruft der Alte und haut mit der Faust auf den Tisch. Gut, penn weiter, Filka, sagt der Alte und schaltet ihn ab, worauf er unversehens mit tiefer Stimme zu singen anhebt. Vereint im Leid, im Kampf verschworen, stehen wir für unser Land auf Wacht. Komm, lass ein Loch ins Bein dir bohren, bevor wir ziehen in die Dunkelheit. Ich hatte gehofft, darum herumzukommen heute. Vielleicht, dass der Alte schon vorher genug haben würde. Aber nein. Unser Kommandeur ist unerbittlich. Koksen mit Wodka, das läuft bei ihm aufs Anbohren hinaus. Na gut, wenn es denn sein muss. Ist ja nicht das erste Mal. Trafim ist prompt zur Stelle mit der roten Schachtel, klappt sie auf. Darin liegen wie Revolver zum Duell kleine rote Bohrmaschinen mit hauchdünnen Bohrern aus lebend gebärenden Diamanten. Dem Alten wird sein fieses Lieblingsspiel eingefallen sein, als er den Brillantring vor sich zerplatzen sah. Trofim teilt die Maschinen aus.
Ja, alles hört auf mein Kommando,
stammelt der Alte, schon deutlich beschwipst und benebelt.
Eins, zwei, hey!
Wir stecken die Bohrmaschinen unter den Tisch, schalten ein. Und jeder versucht auf Anhieb, irgendein Bein zu treffen. Zustoßen darf man nur einmal. Trifft man daneben, hat man Pech. Mir scheint, ich habe Wosk angebohrt. Und bei mir, an meinem linken Bein, dürfte sich der Alte persönlich zu schaffen machen. Das Bohren beginnt.
Dran und drauf!
Dran und drauf!
Zieh! Zieh! Zieh!
Aushalten! 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 Die Bohrer gehen durch das Fleisch wie das Messer durch die Butter, stoßen ihm nur auf den Knochen. Aushalten! 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 Mit zusammengebissenen Zähnen sitzen wir da, schauen einander in die Augen und halten aus.
Tief! Tief! Tief!
Wir halten durch. Die Mückenbohrer fressen sich bis ins Knochenmark. Patika wird als erster schwach. Brüllt er.
Abbrechen,
kommandiert der Alte. Gemeint sind die Bohrer. Wir brechen sie ab. Die Enden bleiben in den Beinen stecken. Patika hat verloren. Winselnd, mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt er da und hält sich das Knie. Standhaftigkeit, das ist es, was die Jungen bei der alten Garde noch zu lernen haben.
Wachruschew,
brüllt der Alte. Es erscheint der Arzt der Aprichnina, Piotr Semjonowitsch Wachruschew, ein schweigsamer Mann mit zweien seiner Assistenten. Sie ziehen die abgebrochenen Diamantbohrer, die wirklich hauchdünn sind, kaum stärker als ein Frauenhaar, aus unseren Beinen, kleben Pflaster darüber, spritzen Medikamente. Der Alte kippt seinen Dienern in die Arme, haut ihnen dabei noch eins in die Fresse, grölt Lieder, lacht und furzt. Patika, als der Verlierer im Spiel, muss den Inhalt seines Geldbeutels in den Kessel der Aprichnina leeren. Ein paar Hunderter in Banknoten und 50 in Gold.
Ende gut! Alles gut!
Bellt der Alte.
Je Kutscher!
Diener packen mich bei den Armen und tragen mich hinaus. Ein Chauffeur im Staatsdienst fährt mich in meinem Merin nach Hause. Ich liege im Sessel, schlafe halb. Moskau bei Nacht huscht an mir vorüber. Lichter, dann vor den Toren die finstere Nacht. Bäume wie Dächer, Tannenbaumdächer aus Dachtannenbäumen. Im Pulverschnee. Schön, wenn man nach einem vollwertigen Arbeitstag das raue Moskau verlassen und aufs heimische Land hinausfahren kann. Moskau Ade sagen. Denn Moskau ist für ganz Russland der Kopf. Und in dem Kopf steckt das Gehirn. Das wird müde zur Nacht und singt im Schlaf. In dem Gesang ist Bewegung. Das kontrahiert, expandiert, extrahiert, extrahier. Spannung, bis dass die Schädel zittern. Viele Millionen Volt und Ampere erzeugen die nötige Dimension. Da wohnen die Energieärzte. Da leuchten die Atomziegel, pfeifen und formieren sich, schmieren ineinander. Das klebt fest, das hält 100.000 Jahre. Daraus ist der Mensch gemacht. Molekülhäuser, Mauerwerk, 3 Ziegel dick, wenn nicht 4. Wenn nicht 88. Wer hat mehr? Das wird das Verhör ergeben. Überall Häuser hinter mächtigen Zäunen, alle überwacht. Staatsfeindliche Wesen, dickschädelige Nissen, im Schmutze geboren, zum Tode verdammt. Die Staatskessel brodeln. Fett, Fett, Fett tropft aus den selig Entschlafenen, fließt ab in die Kälte. Geschmolzenes Menschenfett aus eisernem Kessel, randvoll überlaufen, das läuft und läuft und läuft und läuft. Es strömt das Fett ohne Unterlass. Erstarrt im strengen Frost. Erstarrt wird hart, härter als hart, Perlmutt. Welch schöne Skulptur. Welch edle, unvergleichliche, unübertreffliche Pracht und Herrlichkeit. Die Schönheit der Fettskulptur ist göttlich und unbeschreiblich. Rosa Perlmuttfett, zart und kühl. Die Brüste der Gasudarin sind gegossen aus dem Fett ihrer Untertanen. Maßlos groß sind die Brüste unserer Gasudarin, hängen über uns im tiefen Blau. Unabsehbar. Man möchte näher heran, hinfliegen im pfeilschnellen chinesischen Aeroplan, im wütenden Abfangjäger unserer Feinde, sie mit den Lippen berühren, sich anschmiegen, die Wange anpressen, fest anpressen und anfrieren auf ewig, damit diese Krüppel mich nicht losreißen. Keiner wird mich losreißen von den Brüsten der Gasudarin. Nicht mal mit glühendem Eisen, nicht mit dem Messer abschneiden, nicht mit dem Brecheisen abstemmen, nicht mit den Knochen abbrechen. Die knacken laut und das Fleisch, es platzt. Mein Fleisch. Vergänglich, verweslich, mein Armfleisch, denn du hast nicht Lust zum Opfer. Ich wollt es dir sonst wohl geben, nur nicht mein geplatztes Fleisch. Ehre sei dir in der Höhe, allzeit und in Ewigkeit. Mama, vom weißen Fette.
Was ist euch, mein Lieber, mein Verehrtester, Andrei Danilowitsch?
Ich schlage die Augen auf. Der Schein der Nachtlampe fällt auf das verheulte Gesicht meiner Anastasia. In der Hand hält sie ein Salmiakfläschchen, schiebt es mir unter die Nase. Ich stoße es weg, verziehe das Gesicht, muss niesen.
Hey, was soll das?
Sie schaut mich groß an.
Warum tut ihr euch bloß sowas an? Warum achtet ihr nicht auf eure Gesundheit?
Ich rege die Glieder, doch mich aufzurichten fehlt die Kraft. Eine dunkle Erinnerung befällt mich. Hat das Mädel mir nicht irgendwas eingebrockt? Mir fällt nicht ein was.
Ich hab Durst. Gib zu trinken.
Sie bringt eine Kelle Hellenquas. Die trinke ich leer. Sinke erschöpft zurück in die Kissen. Jetzt erst mal rülpsen, das ist das Wichtigste. Ich tue es. Gleich ist mir leichter.
Wie spät ist es?
Halb fünf.
In der Früh?
In der Früh, Andrei Danilowitsch.
Ich habe also noch gar nicht geschlafen.
Man hat euch bewusstlos gebracht.
Wo ist Fedka?
Hier bin ich, Andrei Danilowitsch.
Fedkas mürrisches Gesicht taucht neben der Bettkante auf. Hat wer angerufen?
Nein, niemand.
Was gibt's Neues im Haus?
Die Amme hat sich am Weißkäse verdorben, hat Galle gespuckt. Tanka möchte am Mittwoch frei haben, dass sie zur Taufe zu ihrer Familie kann. Im Badezimmer tropft die Nadeldusche wieder, ich hab schon wieder übers Netz bestellt. Und der Hundekopf für morgen müsste abgesiedelt werden, Andrei Danilowitsch. Den von heute haben die Krähen zerpickt. Ich hätte zwei zur Hand, einen frischen kaukasischen Schäferhund und eine Bordeaux-Dogge, gefrostet, bei Raureif im Angebot. Soll ich sie bringen?
Ja, hat Zeit bis morgen. Verschwinde jetzt. Fedka zieht ab. Anastasia löscht die Nachtlampe, entkleidet sich in der Dunkelheit, schlägt ein Kreuz, murmelt das Gebet zur Nacht und schlüpft zu mir unter die Decke, rückt näher mit ihrem warmen, nackten Leib, entfernt das goldene Glöckchen aus meinem Ohrläppchen, legt es auf den Nachttisch.
Erlaubt ihr, euch zärtliche Liebe zu schenken?
Hat Zeit bis morgen, brumme ich und senke die bleiernen Lider.
Wie der Herr meinen.
Seufzt sie in mein Ohr, streicht mir über die Stirn. Da war doch was. Irgendwas Ungutes hat sie angestellt. Irgendeine Heimlichkeit. Aber was? Irgendwo war heute die Rede davon. Bei wem bin ich gewesen? Beim Alten. Bei den Wackelbrüdern. Bei der Gasudarin. Wo noch? Vergessen. Du hast mir nicht zufällig was gestohlen.
Ja? Gütiger Gott, was sagt ihr da, Andrei Danilowitsch? Herrgott im Himmel!
Sie schluchzt auf. Nastilein, bei wem bin ich heute gewesen? Sag.
Woher soll ich das wissen? Wahrscheinlich wart ihr bei irgendeinem Liebchen in der Hauptstadt den Samen abschlagen. Drum bin ich schon nicht mehr genehm. Ach, ach, umsonst verhöhnt ihr ein ehrbares Mädchen.
Sie schluchzt. Obwohl ich die bleischweren Glieder kaum rühren kann, versuche ich sie zu umarmen. Mal halblang, Dummerchen. Ich war in Staatsdingen unterwegs, hab mein Leben riskiert für die Sache.
Gott mög's euch vergelten und ein hundertjähriges Leben schenken.
Murmelt sie brav, aber verschnupft, schluchzt in die Dunkelheit. Ein hundertjähriges Leben. Ob nun 100 Jahre oder weniger, ein Stück zu leben habe ich noch. Leben und leben lassen, den einen oder anderen. Mein Leben ist aufregend, aufreibend, aufopferungsvoll. Ein Leben in Verantwortung, Dienst an der großen Sache. Man muss sein Leben leben, allen Lumpen zum Trotz. Russland zu Nutz und Formen. Mein weißes Pferdchen. Halt ein, lauf nicht weg. Wo willst du hin, mein liebes, schönes, mein Zuckerpferdchen, du? Pferde leben, Menschen leben. Und wie sie leben. Die Apritschnina, die ganze, getreue Apritschnina. Solange die Apritschnina lebt, so lange ist Russland nicht verloren. Und das ist gut so.
So, das war's. In 2 Wochen startet hier dann Maria Svelands Bitterfotze, gelesen von Tanja Fornaro. In Schweden wurde das Buch unmittelbar zum Bestseller und Skandal. Svelands autobiografisch eingefärbter Roman ruft nach einer neuerlichen Emanzipierung der Frau, die, wie sie sagt, nach September 11 erneut von konservativen Werten überrollt wurde. Auf die Frage, was eine Bitterfotze sei, sagte sie in einem Interview in der Welt, eine wütende Frau. Sie ist das Gegenteil einer weiblichen Märtyrerin. Sie leidet nicht still vor sich hin oder schluckt ihren Ärger herunter. Und wütend ist also auch die Hauptprotagonistin Sarah. Sie entflieht dem dunklen Januar und ihrer Winterdepression und reist für eine Woche alleine nach Teneriffa. Sie ist Mutter eines 2-jährigen Jungen und enttäuscht vom Kinderkriegen, von ihrem Mann, der sie gleich nach der Geburt ein paar Wochen alleine ließ, von der Gesellschaft, in der immer noch die Männer dominieren. Auf Teneriffa hat sie Zeit, über alles nachzudenken und zu beobachten. Warum Frauen bitterfotzig werden, an welchen Punkten die Ungleichbehandlung offensichtlich wird und wie hoffnungslos alles ist, wenn bereits in der Zweierbeziehung so vieles falsch läuft. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.